ARD Sounds.
Gesundheitsreform, die Zuckerabgabe soll kommen, das Hautkrebs-Screening fällt weg.
Selbstjustiz gegen Pädophile, wie sogenannte Pedo-Hunter vorgehen.
Und die Erdbeerernte beginnt, so wappnen sich Obstbauern für die Zukunft.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moin an diesem Mittwoch, sagen heute Uli Spinnrad und Magdalena Bienert. Und ey, schwupps, ist schon Ende April, der 29.
Jo, das geht immer schnell. Guten Morgen auch von mir. Magda, was ich fragen wollte, hast du dir irgendwann im Frühdienst schon mal einen Energy Drink reingedonnert? Oder ich glaube, du bist eher Team Kaffee, oder? So wie das.
Ja, ich mag Energy Drinks gar nicht, schon gar nicht auf nüchternen Magen morgens. Nee, Kaffee.
Nee, das stimmt. Ja. Geht mir genauso, ist auch günstiger, vor allem in Zukunft, weil es ist nämlich so, dass die Bundesregierung offensichtlich plant, eine Zuckerabgabe einzuführen. Also auf Colas und Limos zum Beispiel und eben auch Energy Drinks. Die sind ja auch voll mit Zucker.
Lange Zeit gab es auch innerhalb der Regierung eigentlich eine Blockade dagegen, unter anderem von der CSU. Die scheint aber jetzt aufgegeben worden zu sein. Und das Geld, was durch so eine Zuckerabgabe reinkommt, soll den gesetzlichen Krankenkassen zugutekommen, also sie quasi querfinanzieren. Das Geld soll also nicht generell in den Haushalt fließen, sondern für diesen speziellen Zweck ist es gedacht. Und das war wohl auch die Bedingung, dass sich die Bundesregierung intern auf eine Zuckerabgabe einigt.
Immerhin 450 Millionen Euro sollen das pro Jahr sein. Das sind zumindest die Schätzungen. Und die Krankenkassen, die brauchen eben auch dringend Geld. So viel ist ja sicher. Jedenfalls, wenn die Beiträge für uns alle nicht immer weiter steigen sollen. Aus diesem Grund will die Bundesregierung heute ihre Reformvorschläge für das Gesundheitssystem beschließen und dann auf den parlamentarischen Weg bringen, also zur Diskussion in den Bundestag.
Und die geplante Zuckerabgabe ist nur ein Punkt von vielen. Es soll nämlich nicht nur zusätzliches Geld reinkommen, sondern auch Geld eingespart werden, das die Krankenkassen bislang ausgeben. Zum Beispiel für Hautkrebs-Screenings. Und das soll abgeschafft werden.
Ich war letzte Woche erst beim Hautkrebs-Screening. Und zwar zum ersten Mal. Bin ja jetzt schon länger über 35. Also kann ich das theoretisch alle 2 Jahre machen. Und das war super schnell. Ich war ganz überrascht. Nach 5 Minuten war es vorbei. Alles gut.
Ah, ein Glück, ey.
Das stimmt. Also ich habe keinen Hautkrebs. Ich habe auch danach noch ganz groß getönt, dass ich das jetzt alle 2 Jahre mache, weil ich wirklich so gar nicht mitbekommen habe, auch als ich den Termin gemacht habe und so, dass ein Teil dieser Gesundheitsreform der Bundesregierung ist, dass dieses Hautkrebs-Screening abgeschafft wird, zumindest in seiner jetzigen Form, habe ich dann erst hinterher festgestellt, als mir das jemand erzählt hat.
Ich dachte auf jeden Fall, oh Gott, ich mache auch nochmal schnell einen Termin, sicher ist sicher. Also vielleicht war das vorläufig dein letztes Screening, also dein erstes und letztes.
Genau.
Es ist nämlich umstritten und deshalb wohl auch auf der Streichliste, was die Leistung der gesetzlichen Krankenkassen angeht.
Das Hautkrebs-Screening hat nicht funktioniert. Aus meiner Sicht, ich mache ja selber gelegentlich Hautkrebs-Screening in der Hausarztpraxis, ist, dass das einfache Anschauen von Muttermalen und zu entscheiden, ob die bösartig sind oder nicht, das funktioniert nicht so richtig gut. Da gibt es eine sehr hohe Unsicherheit.
Das meint Jean-François Chenot, er ist Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin an der Uniklinik Greifswald.
Seine Facharztkollegen aus der Abteilung Haut, die sehen das aber anders, so wie zum Beispiel Dr. Marc Berneburg, er ist Präsident der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft.
Wir nehmen wahr, dass es einfach mehr kostet, wenn man Hautkrebs spät erkennt, weil dann muss man die fortgeschrittenen Stadien behandeln. Das ist sehr, sehr teuer. Wenn man aber frühzeitig es entdeckt, ist es oftmals ambulant behandelbar und kostet sehr viel weniger.
Tatsächlich ist es bis heute offenbar so, dass durch diese Früherkennung nicht weniger Menschen an Hautkrebs sterben, obwohl seit der Einführung des Screenings viel mehr Menschen wegen Hautkrebs in Krankenhäusern behandelt werden. Also die Vermutung ist, dass durch das Screening auch viele falsch positive Diagnosen gestellt werden, dass also viele Menschen wegen harmloser Hautveränderungen behandelt werden und damit die Statistik beeinflussen.
Also es kommt durch das Screening zu mehr Diagnosen und Behandlungen, aber eben nicht zu weniger Todesfällen. Und deshalb ist das auch umstritten. Silke Russ aus Hamburg ist ein Mensch hinter diesen statistischen Zahlen. Bei ihr wurde Hautkrebs spät entdeckt, weil sie ein paar Jahre eben nicht bei der Vorsorge war.
Wenn nicht das 1-2 Jahre vorher kleiner entdeckt worden wäre, dann hätte das vielleicht nie gestreut. Und dann hätte man die ganzen Folgekosten mit der teuren Therapie eingespart letztendlich.
Auch mit dieser Reform soll das Hautkrebs-Screening übrigens nicht ganz als Kassenleistung abgeschafft werden. Menschen mit besonders heller Haut oder Rothaarige oder auch die, die viel draußen arbeiten, die haben immer noch einen Anspruch darauf, weil sie eben ein besonders hohes Risiko haben, an Hautkrebs zu erkranken. Nur nicht mehr jeder alle 2 Jahre. Also ich zum Beispiel nicht mehr, weil ich keine dieser Risikofaktoren erfülle.
Also die Bundesregierung will die ganzen Pläne für die Gesundheitsreform inklusive Hautkrebs-Screening und Zuckerabgabe heute beschließen und dann geht's in den Bundestag zur Diskussion. Und bis zum Sommer soll das Paket dann als Gesetz auch verabschiedet werden. Seit einiger Zeit blitzen immer mal wieder Schlagzeilen auf, vor allem in Social Media, die klingen ja irgendwie wie eine neue True-Crime-Serie. Pedo-Hunter auf der Jagd und so in dem Stil.
Mhm. Mit Pedo-Huntern sind selbsternannte Pädophilenjäger gemeint. Das sind junge Menschen, die sich im Internet als Junge oder Mädchen ausgeben und sich dann mit Pädophilen treffen.
Erst letzte Woche wieder in Berlin. 6 Jugendliche haben sich als Minderjährige ausgegeben, um so Kontakt zu angeblich Pädophilen aufzunehmen. In den Fällen, wo es dann zu einem Treffen kam, sollen die 16- bis 18-Jährigen dann die Männer, mit denen sie sich verabredet hatten, angegriffen und teils auch ausgeraubt haben.
Diese 6 Verdächtigen, die sind dann festgenommen worden, aber mittlerweile auch schon wieder frei. Diese Masche der Pädohunter ist immer die gleiche. Sie geben sich in den sozialen Netzwerken als minderjährig aus, dann vereinbaren sie ein Treffen. Und wenn es dann zu diesem Treffen kommt, dann wartet aber am Treffpunkt eben nicht Jana 13 oder Luisa 12, sondern eine Gruppe von Jugendlichen. Und dann gibt es für die vermeintlich Pädophilen ja aufs Maul. So muss man das schon ziemlich deutlich sagen.
Oder werden noch zusätzlich auch noch ausgeraubt.
Ja.
Und oft wird das Ganze dann gefilmt, die Clips werden gepostet und verbreitet, was solche Taten natürlich noch befeuert, wie Strafverteidiger Andreas Kloster weiß.
Es wird von außen gelobt, es wird unterstützt. Menschen klopfen ihn auf die Schulter. Im sozialen Medien wird gesagt, das ist gut, was ihr macht.
Für wie viele Taten jetzt konkret diese Berliner Jugendlichen verantwortlich sein sollen, das ist noch nicht bekannt, aber die reihen sich ein in mehrere Fälle. Im Januar sind 5 junge Männer aus dem Raum Bayern vom Amtsgericht Nürnberg für Pädohunting verurteilt worden. Die kamen mit Bewährungsstrafen, Jugendarrest und Sozialstunden davon.
Ja, oder ein anderes Beispiel. Das Frankfurter Landgericht hat auch im Januar einen 23-Jährigen zu fast 7 Jahren Haft verurteilt, wegen schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung.
Und in Stuttgart, da läuft gerade ein Prozess gegen 4 mutmaßliche Pädohunter. Ihnen wird unter anderem auch versuchter Mord vorgeworfen. Also das zeigt echt, wie brutal diese Täter vorgehen, teilweise.
Der Strafverteidiger Sascha Haring, der war selbst Verteidiger bei einem ähnlichen Prozess in Bielefeld. Da mussten sich 2025 8 Jugendliche vor dem Amtsgericht wegen des Vorwurfs des Pädohuntings verantworten. Ja, und Sascha Haring meint, das sind Täter, die folgen einem gewissen Trend.
Im Wesentlichen kann man sagen, dass wohl ein TikTok-Trend, Online-Trend dafür verantwortlich ist. Es scheint so zu sein, dass sich eben viele jugendliche Heranwachsende nicht recht damit abfinden können, wie die Justiz mit derartigen Fällen vermeintlicher Pädophiler umgeht. Und dann hat sich ein gefährlicher Trend, wie ich finde, entwickelt, dass man da das Recht selbst in die Hand nehmen will, Selbstjustiz üben will.
Die Tübinger Kriminalpsychologin Ursula Gasch, sie sagt, das sei oft ein Mittel zum Aggressionsabbau.
Es ist für viele, ich sag mal auch latent gewaltbereite Personen, eine Chance, und eine Legitimation, etwas auszuleben, eben eine Gewaltbereitschaft vor dem Hintergrund. Ja, da trifft's doch die Richtigen.
Anfang des Jahres hat in Frankfurt ein Richter auch ziemlich klare Worte gefunden. Der hat zu einem der dort Angeklagten gesagt, Sie sind ein stinknormaler Straftäter und kein Wohltäter. Und was noch dazu kommt, laut dem Verfassungsschutz setzen gerade Rechtsextreme zunehmend auf das Thema Pädokriminalität. Ja, und mit Aktionen wie diesem Pädohunting wollen sie gezielt auch gewaltbereite Jugendliche ködern, die bislang eher unpolitisch waren.
Aber durch solche Aktionen ist es eben auch möglich, dass mutmaßliche Täter mit ihren Taten sogar davonkommen könnten, weil die Beweise, die gesammelt wurden, vor Gericht nicht verwendet werden können. Also diese Videos, die dann die Pädohunter selber machen. Und außerdem warnt die Polizei ausdrücklich vor dieser Form der Selbstjustiz, weil sie eben neben der strafrechtlichen Problematik auch die laufenden Ermittlungen gegen solche mutmaßlich Pädophilen gefährden kann.
Unsere Kurznachrichten.
Der EU-Klimadienst Copernicus hat seinen Jahresbericht veröffentlicht. Demnach erwärmt sich kein Kontinent so schnell wie Europa. Die Forscherinnen und Forscher warnen vor mehr und stärkeren Hitzewellen, Dürren und Waldbränden. Deutschland und die anderen europäischen Länder haben sich laut diesem Bericht seit 1980 zweimal so schnell erwärmt wie der globale Durchschnitt.
US-Präsident Trump regt sich über Bundeskanzler Merz auf, weil der ihn in Sachen Iran-Krieg kritisiert hat. Die USA sei ohne Strategie in den Iran-Krieg gezogen, sagt Merz. Und ja, Trump meint, Merz habe gar keine Ahnung und es sei kein Wunder, dass Deutschland wirtschaftlich so schlecht dastehe.
Der gestrandete Buckelwal wird gerade 400 Kilometer in Richtung Nordsee geschleppt. Jetzt also doch, wochenlang lag das Tier ja vor der Ostseeinsel Pöhl und es ist gestern Nachmittag endlich gelungen, ihn transportfähig zu machen. Der Wal konnte mit Hilfe von Gurten in einen Frachtkahn gezogen werden. In dem Schwimmdock kann sich das Tier während des Transportes auch bewegen. Aber Experten sagen trotzdem, dass wegen der Lautstärke das schon eine extreme Stressbelastung für den Wal ist.
Taylor Swift, die lässt sich offenbar ihre Stimme markenrechtlich sichern. Ihre Stimme wird also zur eigenen Marke, das berichten US-Medien. Hintergrund ist die Sorge vor KI-generierter Musik oder Deepfakes, in denen Swift mitsamt ihrer Stimme kopiert wird. Der Schauspieler Matthew McConaughey hatte sich zuletzt auch schon seine Stimme markenrechtlich sichern lassen. Uli, ich war ein bisschen neidisch, als ich gehört habe, dass ihr in NRW schon diese roten Häuschen habt, die kleinen Erdbeerbuden. Das ist für mich wirklich der Inbegriff von endlich wird's wärmer, der Sommer rückt näher. Weil Berlin und Brandenburg, ich glaube, wir müssen hier noch so 2 Wochen warten, aber dann gibt's endlich auch neben den Spargelhäuschen Erdbeeren. Ich finde, das ist die beste Kombi im Frühling.
Das stimmt, ich liebe das auch. Bei uns wird tatsächlich heute offiziell die Erdbeerernte eröffnet, wobei das nur ein politischer Termin ist, sieht man noch daran. Also bei mir um die Ecke gibt's auch so eine Erdbeerbude. Aber die ist, meine ich, noch nicht auf, habe ich die Tage noch gesehen. Also die steht da das ganze Jahr, aber noch gibt es keine Erdbeeren von zu Hause zu kaufen. Aber die Ernte hat tatsächlich je nach Ort schon angefangen. Wobei man dazu sagen muss, dass die Obstbauern schon seit ein paar Jahren von schwierigen Bedingungen berichten. Und wir gucken jetzt mal darauf, was sie eigentlich damit genau meinen, wenn sie sagen, wir können bald keine Erdbeeren aus heimischem Anbau mehr kriegen oder könnten bald keine Erdbeeren aus heimischem Anbau kriegen.
Ich liebe natürlich meine Brandenburger Erdbeeren, aber tatsächlich knapp die Hälfte der deutschen Erdbeeren, die werden in diesen 3 Bundesländern angebaut. In Niedersachsen, Baden-Württemberg, ja, und eben bei dir Nordrhein-Westfalen. Und wir Deutschen, wir essen im Schnitt 3,3 Kilogramm im Jahr.
Ich glaube, ich esse mehr. Ich sprenge den Schnitt. Spannend ist auch, dass wir mit den heimischen Erdbeeren nur gut 40% vom Bedarf bei uns decken. Das sagt die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das heißt, der Rest muss tatsächlich importiert werden. Und zwar größtenteils aus Spanien, Griechenland und den Niederlanden. Ja, und wer im Winter Erdbeeren kauft, der kann sich sowieso denken, dass die richtig weit angereist sind, zum Beispiel aus Ägypten oder Marokko.
Die deutschen Erdbeerbauern jedenfalls haben Sorgen, weil viele müssen sich offenbar umstellen. Manche Probleme sind dabei, ja, alte Bekannte, also gestiegene Preise zum Beispiel für Sprit oder Dünger. Oder auch geeignetes Personal ist je nach Region schwierig zu finden. Und auch das bemängeln viele Bauern, eben wegen des Mindestlohns sind die teuer, weil auf das Personal entfällt ein großer Teil der Kosten, weil die Erdbeeren per Hand gepflückt werden.
Tja, und auch ein Problem, das viele Landwirte kennen, es fehlt in Familienbetrieben oft die Nachfolge für den Hof, weil die Kinder eben lieber einen anderen Job machen wollen, als in die Landwirtschaft zu gehen.
Ja, genau. Und die Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die zeigen das auch. Nämlich von 2015 bis 2025 ist die Zahl der Betriebe, die Erdbeeren anbauen, um fast 25% gesunken. Klar, das Klima und die Veränderungen beim Klima, die spielen natürlich auch eine Rolle, sagt auch Karl Wendelin Spinner. Er ist Obstbauer in Oberkirchen, Baden-Württemberg.
Weil es einfach ein Lotteriespiel ist. Man weiß nicht, wenn es gut wird und es regnet nicht, dann ist es super, ist eine günstige Produktion nach wie vor. Wenn es aber regnet, ist es halt eine Katastrophe.
Andere Länder mit einem wärmeren Klima oder stetig wärmeren Klima haben da natürlich Vorteile. Man kann aber sagen, dass diese Saison viele Erdbeeren schon früh geerntet werden konnten. Das lag zum Beispiel auch daran, also bei uns, ne? Das lag zum Beispiel auch daran, dass die erste Märzhälfte von den Temperaturen her mild war und die Pflanzen deshalb schon früh wachsen und blühen konnten.
Oder einige Obstbauern setzen auch auf Folientunnel. Das sind so riesige weiße Gewächshaustunnel und da drin wachsen die Erdbeeren dann natürlich schön, geschützt vor Regen oder Hagel. Und es ist ja auch ein bisschen wärmer da drin. Und so können die Landwirte auch viel länger Erdbeeren anbauen, bis in den Herbst rein und natürlich auch eben früher ernten. Karl Wendelin Spinner hat auch solche Tunnel. Ja, aber billig sind die nicht, sagt er.
Man muss dazu sagen, für 1 Hektar Tunnel muss man eigentlich heutzutage ungefähr 100.000 Euro bezahlen.
Boah. Und trotz dieses hohen Preises schaffen sich viele Obstbauern diese Tunnel an. In Baden-Württemberg bei ihm hat sich der geschützte Erdbeeranbau in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauern sagt, dass sich dieser Trend auch noch fortsetzen wird, weil die Ernte eben so ja, deutlich planbarer, sicherer und auch angenehmer für das Personal wird.
Diese Tunnel sind aber auch nicht ohne Kritik. Neben den großen Folientunneln kommen manchmal auch sogenannte Mulchfolien direkt am Boden zum Einsatz. Die speichern dann die Feuchtigkeit und erwärmen die Erde zusätzlich. Aber alles aus Plastik und Umweltverbände kritisieren, dass dadurch eben auch Mikroplastik in die Umwelt kommt.
Am besten selber pflücken gehen am Feld oder selber anbauen.
Ne? Ja, selber anbauen, ja.
Aber wobei, die selbst angebauten sind doch immer so klein, oder? Also jedenfalls nicht so groß wie die, die man kaufen kann. Das macht mich dann nicht glücklich. Ich kaufe lieber bei der Erdbeerbude um die Ecke. Ich habe meiner Tochter gestern noch gesagt, dass wir bald endlich wieder selber Erdbeershake machen können.
Ja, selber machen ist besser. Ohne Zucker, Uli.
Genau, wobei da müsste ich ja dann noch nicht mal die Abgabe zahlen, wenn ich selber mache. Aber wie auch immer, wir sind morgen wieder für euch da. Freuen wir uns drauf. Macht's gut.
Ciao, ciao, bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.